Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Aprosit, aprosit, gemütlichkeit.
Bitte aufhören, ich wollte eigentlich auch fast schon anfangen mit, es gibt nur einen Rudi Völler, ja. Aber ihr seht es gerade, ich habe mich verkleidet heute als, man weiß es nicht, Parteibonze, Wiesengänger, also das Oktoberfest geht ja
am
Samstag los. Ja, ich habe mich beworben, aber wurde wie immer nicht genommen. Aber eine ganz andere, nee, Spaß beiseite, der Bürgermeister macht den, oder?
Hast du das schon mal gemacht, so einen Anstich?
Ich glaube nicht, ich glaube, da kann man sich sehr, sehr schnell blamieren.
Ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich wäre sehr schlecht.
Ja, ich glaube auch. Das ist gar nicht so einfach. Sieht sehr einfach aus, aber ja, gar nicht so leicht, glaube ich. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal einen Anstich hinbekommen habt. Und wenn ihr den Lockerroom Talk feiert, dann erstmal Daumen hoch. Ja. Und zur Belohnung darfst du. Was ist eigentlich dieser Lockerroom Talk?
Ich dachte, ich hätte dich abgelenkt. Ello steht für Lochner, KR steht für Krieger. Und Lockerroom, ja, die Umkleidekabine, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur in einer eben dieser bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posaunen.
Und heute werden wir die Hosen runterlassen, denn wir machen jetzt gleich den Wahlswiper für die Bayernwahl. Die ist ja am 8. Oktober, glaube ich. Anfang Oktober ist bald. Wir haben spannende Themen. Rudi Völler, Wagenknecht-Partei. Und wir müssen über Graugänse reden. Und über, ich habe was Spannendes dabei, über neoliberale Hunde. Das ist sehr, sehr lustig.
Du willst dich selbst porträtieren?
Ja, ich porträtiere uns beide. Schön romantisch gemeinsam. Die neoliberalen Hunde, das finde ich eigentlich sehr schön. Nee, ist was anderes, ist auch sehr interessant. Was mir auf den Nägeln brennt, ganz kurz, habe ich in der Welt gelesen, dass die Regierung tatsächlich, weil es wird immer darauf geschimpft, oh, hier, die streiten nur, machen nichts, die haben tatsächlich gar nicht mal so wenig umgesetzt. Jetzt ist die Frage, ob das besonders gut ist oder besonders schlecht ist. Und rate mal, wer da am besten abgeschnitten hat. Du siehst es ja hier schon von der Seite.
Nee, ich kann es nicht lesen.
Also man sieht jetzt hier die Ministerien, die Minister und dann quasi ja die Anzahl der Versprechen und dann die Umsetzungsquote.
Ja, okay, das kann ich jetzt lesen. Annalena Baerbock ganz weit oben.
Bei 100%. Allerdings, man muss auch sagen, sie hat auch nur 5 Versprechen gemacht und die hat sie alle umgesetzt. Wie zum Beispiel dann in irgendwelche Clubs einzutreten oder dass dieser Weltklimaclub oder wie der heißt, gegründet wurde. Ich habe es gelesen, aber es war so wenig beeindruckend. Ich habe es schon wieder vergessen.
Also jetzt, ja.
Und tatsächlich, die FDP hat am meisten umgesetzt, also von den Versprechen. Ja, und die Regierung hat auch mehr umgesetzt als Merkel, aber gut, sie hat sich auch mehr vorgenommen. Jetzt ist natürlich mal die Frage, muss man Angst kriegen, wenn eine Regierung sehr viel umsetzt? Ist das positiv oder negativ? Ich bin da immer auf der Seite von Ken Fischer, der eigentlich immer sagt, Gridlock ist am besten in den USA. Wenn man sich gegenseitig blockiert für die Börse, ist immer am besten, wenn eigentlich gar nichts passiert. Ja,
das weiß ich nicht. Das mag für die Börse gut sein, ob es für ein Land gut ist, das weiß ich nicht.
Ja, klar, es gäbe einiges zu tun, aber die Frage ist ja immer, was wird.
Ich habe auch noch was ganz Aktuelles.
Was brennt dir auf den Nägeln? Es gibt nur einen Rudi Völler.
Nee, das nicht. Hör auf damit. es gibt ja wie haben Sie es genannt? Eine Anti-Subventionierungs-Untersuchung jetzt der EU gegen China, gegen die E-Autos. Ja. Das kann man jetzt ganz neu raus, hat die Ursula von der Leyen jetzt verkündet, dass ja die bösen Chinesen den Weltmarkt mit ihren Autos überschwemmen würden, Zitat Ende, und dass so der Markt verzerrt wird. Das finde ich sehr spannend, ne? Dass der offene Handel und der Welthandel so hochgelobt wird, aber dann, wenn es da mal nicht so gut läuft, wird jetzt hier der Protektionismus angewandt. Es war ja jetzt die letzten Tage IAA hier bei uns,
ja,
hier
stimmt, in München ja.
Und warst du mal da, also Königsplatz?
Ja, vorbeigelaufen, ich bin nicht reingegangen. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Autofreak und mich hat es jetzt auch nicht so angemacht.
Also was die Chinesen da präsentieren, das war schon echt beeindruckend. Und teilweise, das hat auch der Dudenhöfer jetzt gesagt, sind vergleichbare E-Autos aus China, weil sie halt dort auch hart staatlich subventioniert werden, 60% günstiger als deutsche vergleichbare Autos. Das ist schon echt krass. Und die sind, also ich bin noch nie eins gefahren, so ist es nicht.
Das ist die Frage, sind die konkurrenzfähig? Und da gibt es ja viele Aussagen.
Also von der Software und so auf jeden Fall.
Also man müsste es eigentlich mal testen.
Was ich aber lustig finde, Thema Subventionierung, weil ich dachte mir ja, wir in Deutschland haben ja E-Autos auch subventioniert mit der Umweltprämie. Ich habe da ein bisschen mal, wirklich, das hier ganz schnell. Also es gab die Regel, dass E-Autos bis 40.000 Euro netto wurden mit bis zu 4.500 Euro vom Staat bezuschusst.
Das weiß ich, ja. Das,
Umweltprämie, genau. So. Aber weißt du, ich glaube, die Ursula von der Leyen ist auch ein bisschen angepisst, weil das mal wieder nicht so ganz so gut funktioniert hat und das Leute als steuerliches Schlupfloch genutzt haben, denn einer neuen Untersuchung zufolge deuten die Zulassungszahlen von E-Autos in Deutschland auf massiven Missbrauch und auf abgeschöpfte Subventionen hin. So errechnete das Center of Automotive Management, daher kommt das, in Bergisch Gladbach, dass ein erheblicher Anteil der neu zugelassenen Elektroautos nach nur wenigen Monaten gewinnbringend ins Ausland verkauft wurden. Also es wurden vergangenen Jahr 2022 470.000 vollelektrische Autos neu zugelassen. Der Fahrzeugbestand stieg 2022 aber nur um 394.000. Heißt, 76.000 E-Autos wurden schon ins Ausland verkauft.
Ja, das ist mal wieder lustig.
So.
Flinten-Uschi, das hat dir nicht gepasst. Ich musste neulich so lachen, was mir gerade einfällt. Es wurde doch, der CEO von Ryanair wurde doch quasi gecreampied, also wie sagt man auf Deutsch, der hat eine Torte drüber bekommen. Wie sagt man auf Deutsch, gibt es da einen Ausdruck?
Getortet.
Getortet, ja. Er wurde getortet und es war irgendwie vom EU-Parlament und da stand dann, als die Kamera hat dann ein bisschen geschwenkt, da stand dann so eine Pappfigur von Ursula von der Leyen an der Grenze. Ja, musst du dir mal reinziehen. Das ist super. Das ist wirklich, das war ganz toll. Also das war wirklich herrlich.
Also ich muss sagen, das haben die Chinesen ja bei den Solaranlagen auch schon gemacht. Mhm. Hart subventioniert, dass viele deutsche Hersteller halt aus dem Markt verdrängt wurden. Und das wollen sie ja jetzt halt bei der Autoindustrie nicht nochmal erleben. Aber das war auf der IAA echt schon echt eindrucksvoll, wie stark die Chinesen sind. Und ich finde das immer ein bisschen, also so Welthandel ist schön, wenn man dominiert.
Ja, was ja auch ein ganz heikles Thema gerade ist, haben wir ja schon länger, dieser Handelskrieg zwischen den USA und China. Das betrifft uns ja auch, oder wie du es gerade erzählt hast, da ist ja auch die Frage, geht man da jetzt irgendwie dagegen vor, was macht man da? Und man muss natürlich mal aufpassen, denn die Amerikaner haben ja Chips eingeschränkt, also dass wichtige Chips dann nach China verkauft werden. Aber jetzt zum Beispiel gibt es ja diese Gerüchte um Apple, die wurden ja offiziell dementiert, war jetzt sogar kurz bevor wir das aufgenommen haben. Aber egal, darauf will ich gar nicht hinaus. Die Frage ist ja oft, wenn man dann sowas dem Konkurrenten nicht mehr verkauft, dann schadet man ihm zwar erstmal, aber jetzt gibt es ja dieses neue von Huawei, dieses Mate 60 Pro, glaube ich, heißt das. Und das haben sie jetzt mit eigenen Chips gebaut. Und das soll, muss man mal gucken, nicht so schlecht sein. Also das ist jetzt auch für 5G. Und da ist natürlich schon die Frage, ob man dann aus der Not nicht eine Tugend macht, also dass man dann auf einmal, wie jetzt zum Beispiel China, dann eigene Chips bauen muss. Gut, ob die so stark sind, das wird sich jetzt zeigen. Aber dann hat man auf einmal sozusagen ein eigenes Produkt und dann läuft man natürlich Gefahr, dass die Chinesen sagen, oder das ist ja bei jedem Land auf der Welt so, dass man sagt, ja okay, wenn wir jetzt schon hier ein eigenes Handy bauen oder ein eigenes Auto oder was auch immer, dann unterstütze ich jetzt das mal. Und das ist natürlich dann auch eine Gefahr. Also das ist immer alles sehr, sehr kompliziert mit diesen Handelssachen und ja, kann dann auch nach hinten losgehen.
Das stimmt.
Also schwieriges Feld. Sollen wir gleich mal den Wahlswiper
machen? Lass es uns machen.
Ich habe gerade noch was Positives. Ganz kurz ein Kommentar, der kam neulich auf YouTube, hat mich sehr gefreut. Und zwar das Positive, dass ich nicht im Kulturkampf bin. Hier hat Zivi Lars geschrieben, anfangs dachte ich, peinlicher BWL-Affe, ja, hier, Parteibonze. Inzwischen mein liebster Finanz-YouTuber, nicht zuletzt dank der starken, klaren Positionierung gegen AfD und Klimawandel, Leugner, Schwurbler, wo sich's andere nicht mit ihrer Kernzuschauerschaft verscherzen wollen. Respekt, Mario.
Ja, wobei einen kritischen Kommentar zu dem Kommentar habe ich. Ich glaube nicht, dass unsere Kernzielgruppe diesen Milieus angehört.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen seltsam. Ich glaube, er meinte, dass gerade dieser Börsen-Content auch durchaus natürlich viele anzieht. Merkt man schon durchaus immer wieder. Ich wollte noch was Positives sagen, aber egal. Hattest du noch gerade was? Nee. Positiv die Basketballer. Können wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen. Da haben wir uns beide sehr drüber gefreut.
Ja, Weltmeister. Tatsächlich.
Machen wir erstmal den Wahlspoiler.
Komm, wir machen jetzt erstmal, weil positive Nachrichten kann man immer noch später verkünden.
So, jetzt hier Landtagswahl los. Bayern.
Also wir machen jetzt den Wahlswiper. Ja?
Genau, Landtagswahl Bayern. Und wir starten.
Wir gehen jetzt da jetzt durch und ich lese vor und dann liest du vor, immer im Wechsel. Mhm,
okay.
Sollen Supermärkte bis 22 Uhr öffnen dürfen?
Ja, natürlich.
Ich sag nein, weil ich wohne über einem.
Ja, das ist mal wieder hier.
Ja, warum? Ich wäre ja für mich. Oder wäre ich für
dich? Ja, du wärst für dich.
Für mich wäre es eine Katastrophe.
Oh, jetzt wird schon schwierig.
Ja, lies mal vor.
Soll konfessioneller Religionsunterricht abgeschafft werden? Ich bin eher für ja.
Ich bin auch dafür. Kurze Fun, also ich war ja in der I-Klasse früher, das hatte ich mal erzählt, in der Grundschule, also in der Integrationsklasse. Da wurden alle Ausländer wurden einfach in die Klasse gesteckt.
Du bist ja kein Ausländer.
Ja, aber halb. Ja. Halber Migrationshintergrund. Ich wurde ja auch muslimisch großgezogen. Das war im Religionsunterricht immer sehr, sehr krass, weil die wussten nicht, was die mit mir und den 7 anderen machen sollen. Und wir mussten dann einfach immer hinten sitzen und ruhig sein. Und
ist doch schön.
Im Religionsunterricht war das bei euch auch so? Da wurde viel gesungen, also viel so kirchliche Lieder.
Ja, in der Grundschule glaube ich schon. So. Ja, ja.
Und
ja, ja.
Wir
Kurie Eleison und so ein Mist.
Wir haben halt nie mitgesungen und einmal kam eine Vertretungslehrerin, die wusste das nicht und die hat sich tierisch drüber aufgeregt, bis sie einer erklärt hat, dass wir halt die Ausländer sind. Das war immer, und dann einmal in die Woche mussten wir auch in die Kirche zum Gottesdienst, das war glaube ich immer mittwochs oder so mit der Grundschule. Ja, das war immer ein Riesenthema, was man mit den Integrationskindern machen muss.
Okay. Krachend gescheitert, wenn ich mir dich so anschaue.
Ja, soll so. Die Schuldenbremse in Bayern abgeschafft werden? Ja, ich sag ja.
Das ist ein heikles Thema, weil natürlich immer die Frage ist, was wird dann da. Also, ich bin auch für ja. Allerdings ist halt das Problem, was wird dann mit dem Geld gemacht? Wird es investiert? Im Zweifel nein, aber ich sag auch ja.
Soll sich Bayern dafür einsetzen, dass auch Beschäftigte bei kirchlichen Trägern dem gesetzlichen Kündigungsschutz unterliegen?
Ach, das sind Fragen. Ja.
Ich habe keine Ahnung, ich werde überspringen machen.
Achso, das kann man machen. Also mache ich jetzt auch mal. So. Soll bei allen, du wolltest doch abwechselnd vorlesen.
Ja, aber
ja, mach du, ich habe kein Problem damit.
Du bist so ein Larry, du bist viel zu langsam. Soll bei allen Baumaßnahmen die Radverkehrsführung vorrangig berücksichtigt werden? Nein.
Nein.
Soll sich Bayern für einen Wiedereinstieg in die Atomkraft einsetzen? Ja.
Die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel abzuschaffen, ich sage ja.
Langsam, jetzt bin ich wieder zu langsam. Soll sich Bayern dafür einsetzen, die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel abzuschaffen? Ja.
Ja.
Dazu kommen wir auch gleich. Ja. Dazu habe ich auch was vorbereitet. Das hast du verschwiegen.
Hier soll bei, ach ja, stimmt. Ja, wird spannend. Soll bei Landes- und Kommunalwahlen ab 16 Jahren gewählt werden dürfen? Ich sage ja.
Ich auch.
Soll das Thema Flucht und Vertreibung von Heimatvertriebenen und Aussiedlern in den Lehrplänen gestärkt werden? Ach Gott.
Boah, ich weiß gar nicht, wie es aktuell vertreten ist.
Ja, ich sag überspringen, das ist sowas. Sollen in Bayern Drogenkonsumräume eingerichtet werden? Das sind Fragen.
Drogenkonsumräume eingerichtet werden? Nein.
Ja, ich bin auch eher für nein. Sollen Betriebe, die nicht ausbilden, eine Ausgleichszahlung leisten?
Nein.
Das finde ich auch irgendwie lächerlich.
Sollen wir das auch machen dann jetzt?
Ja, ja, also das ist ja wirklich schon Sozialismus.
Sollen Volksentscheide für eine größere Breite an Themen als bisher geöffnet werden,
zum Beispiel für
Finanzfragen, ja. Soll Photovoltaik auch auf denkmalgeschützten Gebäuden erlaubt sein?
Ah, nee, oder muss das sein? Also ich denke mal, wir haben genug Fläche, oder? Also
Nein, hier geht es ja nicht darum, ob es gemacht werden muss, sondern nur, ob es erlaubt sein.
Ob es erlaubt ist.
Ich sage ja.
Ja, gut. Ich sage nein.
Soll die Jagd auf Wölfe verboten sein?
Dazu habe ich gar keine Meinung. Ich würde jetzt instinktiv sagen nein. Aber... Ich sag ja. Aber das ist schwierig. Ich sag ja.
Das heißt ja nicht, dass Selbstverteidigung nicht geht.
Nein, natürlich nicht. Ja? Also ich denke jetzt mal, bei professionellen Jägern, also ich weiß jetzt nicht, da kenne ich mich gar nicht aus. Soll es verbindliche Sprachfeststellungstests vor der Einschulung geben? Ja, da wäre ich schon dafür.
Verbindliche Sprach und dann?
Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man in eine Schule kommt und einigermaßen Deutsch kann. Also... So verstehe ich es zumindest.
Ich sag nein, nicht bei der Einschulung. Ja.
Soll die Abstandsregel für Windkraftanlagen abgeschafft werden?
Nein.
Ich sage auch nein. Sollte ehrenamtliches Engagement den Einbürgerungsprozess von Asylbewerbern verkürzen? Ich sag ja. Ich sag nein. Sollen die Wohnbaugesellschaften Bayernheim, Stadibau und Siedlungswerk Nürnberg zu einer Gesellschaft zusammengefasst werden? Ja, ich sag ja, das klingt gut.
Sollen auch nicht EU-Ausländer bei Kommunalwahlen wählen dürfen?
Also die Frage ist jetzt, warum? Ich sage nein.
Also die dann keinen deutschen Pass haben?
Ja gut, das ist ja die Frage, wie lange bin ich hier? Oder also,
ja, ich sag nein.
Soll die Grundsteuer C eingeführt werden, damit Kommunen unbebaute Bauer für Grundstücke steuerlich belasten
können?
Nein.
Sollten alle Polizeibeamte mit Bodycams ausgestattet werden?
Nein.
Ich sag ja.
Ja gut, das ist ja...
Nee, komm, mach mal nein.
Ja, ich sag nein.
Soll die Gemeinschaftsschule zusätzlich zu den bisherigen Schularten eingeführt werden? Ist Gemeinschaftsschule, ja. Alle kommen einfach, egal ob...
Ja, ich denke, ich sag mal ja.
Ich sag nein.
Soll sich Bayern dafür einsetzen, dass die Erbschaftssteuer auf Landesebene festgelegt wird? Ich sage nein.
Nope.
Soll es in Bayern ein Gesetz geben, das die flächendeckende Versorgung für Abbrüche von Schwangerschaften sicherstellt? Moment, das muss ich nochmal lesen. Ja, ich sag ja.
Ja, also, dass es unterstützt wird, dass Frauen...
Ja,
ja, ich sag auch ja.
Soll Hochschulen verboten werden, für militärische Zwecke zu forschen? Würde ich sagen, nein.
Ich sag ja.
Ich sag nein. Soll es für Polizisten verpflichtende Seminare zu Rechtsextremismus geben?
Ja, auch wenn es nichts bringt.
Ja. Sollen in Bayern weitere Waldflächen stillgelegt, das heißt nicht mehr bewirtschaftet werden? Ja, was ist die Idee dahinter? Ich sage nein.
Ich überspringe das.
Sollen Nachtclubs als Kulturstätten anerkannt werden? Ja, das finde ich auch gut.
Soll die Erhöhung des Rundfunkbeitrages für die nächsten 4 Jahre eingefroren werden? Ja, sie soll.
Ja. Soll weiterhin eine Prämie an Landwirte gezahlt werden, wenn sie von der konventionellen auf die biologische Landwirtschaft umstellen? Warum nicht?
Ich habe mich da mal wirklich intensiv mit Bauern auseinandergesetzt und für einige ist das gar nicht möglich. Die leisten tolle Arbeit, aber das...
Die Frage ist ja sowieso immer dieses Bio, Siegel ist ja eh...
Ich sag nein.
Soll sich Bayern dafür einsetzen, dass die A94 weitergebaut wird? Ja. Bauen ist immer gut.
Weiter, ja. Warum
nicht? Soll das Land schnellere Gerichtsverfahren für Bagatelldelikte einführen? Ja, auf jeden Fall. Sollen Kitas immer gebührenfrei sein? Schwierige Frage.
Immer, dieses immer stört. Ja. Also grundsätzlich soll es gebührenfreie Kitas geben, ja. Aber sollen sie immer gebührenfrei sein?
Ich überspringe das.
Ich sag nein. Heißt aber nicht, dass alles was kosten soll.
Soll sich Bayern dafür einsetzen, das Ehegattensplitting abzuschaffen? Nein.
Keine Ahnung, überspringen.
Sollen alle rechtskräftigen Ausreisepflichtigen unverzüglich abgeschoben werden?
Rechtskräftig Ausreisepflichtigen?
Ja, also
unverzüglich abgeschoben werden. Ich überspringe das.
Ich sag ja. Soll der ÖPNV in Bayern kostenlos sein? Ja, das finde ich sehr gut.
Ja, das finde ich auch gut.
Soll sich Bayern im Bundesrat für einen deutschlandweiten Mietendeckel einsetzen? Nein. So. Alle auswählen. Weiter. Lustig, bei mir kommt AfD und FDP gleich viel raus. Exakt gleich viel.
Weißt du, wer bei mir auf A1 ist?
Wer? Die Linkspartei?
Die Linke.
Das ist ja, weil du hier mit deinen Kommunisten, aber du hast gar nicht so viel anders gemacht.
Ich habe die Linke auf 1 und die FDP auf 2.
Ja, das ist schon, hey gut.
Wie passt denn FDP?
Wir haben auch nicht so viel verschieden gemacht, oder? Außer, dass er für militärische Zwecke geforscht werden darf.
Ich bin linksliberal.
Bei mir sind die Freien Wähler auf letzten Platz, SPD auf vorletzten Platz.
Bei mir ist die Mutpartei auf 3. Was ist denn Mut?
Keine Ahnung.
Mut?
Ja, die FDP und die AfD auf Platz 1.
Was ist denn Partei Mut?
Aber ist wenig. Nur, wie viel Prozent hast du? Ich habe nur 61.
Oh, die Mut ist ein Bündnis mit den Linken. Ich bin Linker, schau mal.
Ja, ja. Ja gut, 61% ist auch nicht so viel. Das ist tatsächlich
Freie Wähler ist bei mir auch auf dem letzten Platz.
Ja, erstaunlich. So.
Nee, mich überrascht das nicht. Also die Linke überrascht mich, aber.
Ja, die Fragen muss man immer wieder sagen, das ist schon teilweise, ich würde jetzt mal sagen, die Hälfte der Fragen ist mir auf jeden Fall ziemlich egal. Eher mehr. Also, das ist immer so ein bisschen die Gewichtung. Ich glaube,
Ich finde mein Ergebnis gerade sehr schön. Ich finde das gut.
Ja, ich.
Du warst AfD auf 1?
Und FDP, genau gleich, lustigerweise. Was auch eigentlich.
Ja, du bist rechtsliberal und ich bin linksliberal. Vermutlich ist es das.
Wobei ich würde mich auch eigentlich eher als gesellschaftspolitisch eigentlich eher. Was heißt links, aber nicht rechts? Ich würde sagen,
diese Frage Mitte mit der sofortigen Abschiebung. Die Frage mit der. Ich glaube, die hat reingeknallt bei dir. Wobei, zu der Frage nochmal, ne?
Das sind halt Fragen.
Ich bin da nicht tief genug drin. Was ist jetzt rechtskräftig, ausreisepflichtig? Ja, das ist schwierig.
Schwierig auf jeden Fall. So, kommen wir zu deinem spannenden Thema.
Ja, soll ich anfangen?
Fang an.
Pass auf. Olaf Scholz im September 2021 in der Wahlarena. Zitat, guckst du die Wahlarena?
Früher habe ich das geguckt,
weißt du, was
ich glaube beim letzten Mal nicht.
Ich finde es immer, eine Sache, das ist aber bei fast allen Politikern, die dort sind, ich finde das ganz, ganz befremdlich, dass die Leute, die Fragen stellen, die Leute sind ja sehr nervös, die dort ihre Fragen stellen.
Aber die sind doch vorausgewählt.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Politiker, die behandeln die so wie schwerst Mehrfachbehinderte. So, oh ja, oh, also das ist ganz schwierig. Das sind normale Menschen, die im Leben stehen und die werden dann so abgetätschelt. Ich mag das gar nicht. Also das ist für mich kein
Respekt. Ja, das ist Coaching davor, dass man Empathie zeigen.
Ja, ich mag das nicht.
Am besten berühren einmal.
Ja.
Mitgefühl zeigen. Ich kann sie sehr gut, kann mich sehr gut in sie reinversetzen. Ja, ja. Ihre Nöte und Sorgen.
Also, Zitat, wir haben die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie gesenkt und das nochmal verlängert und ich will Ihnen gern versichern, ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Also das ist jetzt etwas, was für die Gastronomie jetzt auch gelten soll und da können Sie sich drauf verlassen. Also es ging darum, in der Corona-Pandemie wurde ja die Mehrwertsteuer für die Gastronomie von 19% auf 7% reduziert. Mhm. Und er sagt, das soll für immer bleiben. Sie können sich drauf verlassen. August 2023, noch gar nicht so lange her, auf diese Frage Olaf Scholz.
Bevor er auf den Kopf gefallen ist.
Das ist ja eine teure Veranstaltung. Wenn man diese Regel verlängern wolle, bräuchte man dafür auch den Bundestag und den Bundesrat, denn die Verlängerung würde nicht nur dem Bundeshaushalt Geld kosten, sondern auch den Ländern und Gemeinden. Ein entsprechendes Gesetz müsse also in beiden Kammern mehrheitsfähig sein. Zum Jahresende werde man mit Blick auf die weitere Finanzentwicklung sehen können, was da geht. Also, kurzum.
Versprechen gebrochen.
Noch hat er es nicht gebrochen, aber er kann sich nicht dran erinnern, ja, scheinbar, was er im September 2021 gesagt hat. Jetzt schieße ich mich so auf Olaf Scholz ein, das ist ja eine gemeinschaftliche Entscheidung, was damals verabschiedet wurde. Und die Sache ist jetzt, was passiert, wenn die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf 19% steigt? Und wenn man sich da mal so ein bisschen reinhört und den Prognosen glaubt, dann ist das ganz schön verheerend. Und warum habe ich das mitgebracht? Weil das Thema Essen gehen ist ja etwas, was wir beide sehr, sehr gern machen. Und für mich ist das auch also wirklich unfassbar wichtig. Für mich ist das ein ganz, ganz entscheidender Faktor von Lebensqualität und warum ich auch so gerne hier in München lebe. Weil du einfach rausgehen kannst, was essen gehen kannst, neue Menschen kennenlernen kannst, neue Kulinariken erleben kannst.
Das kann man nur in München.
Nein, aber hier, ich würde mal sagen, besonders vielfältig.
Ja, das stimmt.
Und da droht vielen Leuten in der Gastronomie echt Ungemach.
Was ist das Problem? Ich habe nämlich auch gesehen, dass da viele sogar schon in Social Media, dass da Aufrufe gestartet werden nach dem Motto, mach das nicht, dann können wir unsere Mitarbeiter nicht mehr ordentlich bezahlen und so weiter und so fort.
Du hast natürlich enormen Kostendruck, also Energie ist in der Gastronomie ein Riesenthema. Die Lebensmittelkosten durch die Inflation sind enorm gestiegen. Lohnkosten sind enorm gestiegen. Auf der anderen Seite kannst du diese Preissteigerung jetzt, kannst du, wenn du die Mehrwertsteuer erhöhst, du kannst das nicht mehr an den Kunden übergeben. Es ist einfach zu teuer. Also Essen gehen wird zum Luxusgut. So. Und die Folgen, die daraus jetzt entstehen könnten, sind wirklich verheerend. Also es gibt Umfragen, die wirklich, also 12.000 Restaurants. Es gibt aktuell schätzungsweise knapp unter 150.000 Restaurants, Imbissbuden-Cafés in Deutschland, ja, die Umsatzsteuer zahlen. 12.000 Restaurants wären so hart betroffen, dass sie vermutlich schließen müssten. Und bereits ohne diese Mehrwertsteuererhöhung ist jeder 9. Gastronomiebetrieb von der Insolvenz bedroht. Also da hat Corona natürlich viel.
Aber bei solchen Umfragen, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich das nicht glaube, aber natürlich, das ist schon immer so eine Sache, natürlich, dass man sagt, oh, das geht nicht. Also wer will freiwillig natürlich belastet werden? Also das ist die Frage, ist es wirklich so schlimm?
Diese Umfrage ist natürlich jetzt quasi von der Vereinigung. Es ist immer logisch, aber es gibt auch unabhängige Studien, zum Beispiel von der Eagle Control. Die haben eine Umfrage gemacht. Und was krass ist, gerade Hotelgastronomie hat schon jetzt eine durchschnittliche Umsatzrendite von -2%. Also die arbeiten gar nicht wirtschaftlich. Und wenn jetzt noch die Mehrwertsteuer oben drauf kommt, dann sieht es richtig düster aus. Und die durchschnittliche Umsatzrendite bei normalen Restaurants, das sind große Gastronomiebetriebe. Ne? Also wir reden hier von Vapiano und so, also wirklich den Big Playern, liegt bei nur 3,9%. Und wenn du jetzt ein kleiner Betrieb bist, schau mal, also.
Das ist eigentlich so eine Rendite, die man so im Großhandel hat, ja. Aber da hast du ja ganz andere Umschlagszahlen.
Und die Folge sind, also 95% der Unternehmer sagen, sie müssen die Preise erhöhen, also sie müssen weiterhin, die müssen es auf die Kunden überlagern, aber sie wissen, dass es nicht geht, weil es dann viel zu teuer ist. Und die Rede ist im Schnitt so von 15,5% soll das Essen teurer werden. Und gleichzeitig soll können wir uns dann auf verminderte Öffnungszeiten einstellen. Das ist schon krass.
Ja, und dann kommt ja noch der Personalmangel dazu und so weiter und so fort, dass viele
und gar kein Personal mehr finden. Ich meine, es gibt da Petitionen, die dafür Unterschriften sammeln, dass der Mehrwertsteuersatz oder Umsatzsteuersatz, heißt es ja fachlich korrekt, in der Gastronomie bei 7% bleiben soll. Und was ich spannend finde, Deutschland mal wieder geht ja auch ein Sonderweg. Also in 23 EU-Staaten ist es steuerlich vollkommen egal, ob du zu Hause isst, ob du im Supermarkt dir das Essen holst, ob du es dir liefern lässt, ob du es im Gehen isst, im Stehen isst oder im Restaurant. Es ist egal. Nur Deutschland, in Deutschland ist es alles ein bisschen komplex. Ein Beispiel. Du bist bei einem Foodtruck. Ein Foodtruck. Was zahlst du an Mehrwertsteuer? Wenn jetzt die Regelung wieder aufgehoben wird, alles, ne? Also in.
Also 7 oder 19?
Ja.
19.
Nee, 7.
Echt?
Vorausgesetzt. Jetzt kommt die Frage.
Du nimmst es nicht mit, sondern ist dort.
Gibt es bei diesem Foodtruck Mehrwegbesteck oder Einwegbesteck? Wann zahlst du 7, wann zahlst du 19? Was glaubst du?
Ja, 7 bei Einweg und 19
richtig,
bei.
Richtig, weil, weil das, das Mehrweg, also der Mehrweg. Besteck muss ja gewaschen werden und das ist dann ist die Dienstleistung höher als das Essen und deshalb ist es mit 90% versteuert. Das muss man sich mal vorstellen. Also auch zum Thema Nachhaltigkeit, ne? Also wenn du einen Foodtruck hast, dann bist du gut beraten, irgendwie Plastik zu nehmen, was weggeschmissen werden muss, weil du dir halt die Umsatzsteuer reduzieren kannst. Das ist schon krass. Weiteres Beispiel. Essen zum Mitnehmen, ja? Essen to go. Ist bei
7.
Immer 7%. Ausnahme Luxus.
Zum Beispiel?
Hummer.
Ja, okay. Also
Krabben gehören nicht dazu. Krabben ist Grundnahrungsmittel. Also ein Krabbenbrötchen kriegst du für 7%. Ein Hummerbrioche, das weiß ich übrigens gar nicht, ob das Brioche dann mehr zählt als der Hummer. Aber wenn du Hummer to go hast, Austern to go, Kaviar to go, gut, wer macht das? Aber egal. Dann ist es 19%. Übrigens auch Süßkartoffel. Süßkartoffel wird als Luxus, also ist kein Grundnahrungsmittel.
Aber sowas fest. Bei Hummer okay, aber bei Süßkartoffeln?
Die normale Kartoffel ist 7%. Aber eine Süßkartoffel ist natürlich geisteskranker Luxus. ganz krass wird es dann bei Kaffee. Also,
das.
Kaffee to go, ein schwarzer Kaffee to go.
7.
Nein, 19% ist kein Grundnahrungsmittel.
Ach so, weil es auch wieder.
Ja, ah, okay. Ein Kaffee to go ohne Milch liegt bei 19%. Ein Cappuccino liegt bei 7%, weil über 75% Milch da ist.
Ein das Schuss, ist ein Grundnahrungsmittel.
Ja, ein Schuss Milch in deinem Americano zählt nicht. Da bist du immer noch bei 19%. So, wenn du diesen Cappuccino jetzt aber mit Sojamilch trinkst, bist du auch wieder bei 19%. Das ist Deutschland.
Das ist wirklich.
Und da sage ich wirklich, macht's leichter, macht's einfacher und lass die 7%.
Ja. Das wäre in jeglicher Hinsicht ziemlich einfach, aber wie stehen die Chancen? Also wie sieht's da aus?
Ich weiß nicht, also Olaf Scholz hat uns ja versprochen, dass wir uns darauf verlassen können, aber wir wissen es ja, dass es mit seiner Gedächtnisfähigkeit jetzt nicht so gut bestellt ist. Ich weiß es ehrlich nicht. Was ich aber mitbekomme ist, dass da schon sehr viel gemacht wird in der Gastroszene, auch sehr viel darauf aufmerksam gemacht wird. Deshalb wollte ich das ja auch mal kurz nutzen. Also ich denke mal, die meisten wissen, worum es geht. Und klar, es gibt vielleicht noch viel, viel größere Themen in Deutschland, aber für mich ist Essen gehen und so, für mich ist das einfach wichtig und ich möchte eine florierende Gastronomie haben. Und
stell dir vor, ich musste vorher fast lachen, als du gesagt hast, rausgehen und würdest du neue Menschen kennenlernen wollen. Du würdest doch am liebsten so ins Restaurant gehen und es ist so teuer, dass da maximal 3 Tische besetzt sind, Vater,
dein Steuerberater,
ich im Janka und dann vielleicht noch der Ministerpräsident
Mario. Nein, wir beide Spaß wissen jetzt, dass ich und die Linke, ne, wir sind so. Also.
Ja, das ist, also, das ist gerade so ein bisschen, man kann das gar nicht so in Worte fassen. Ich habe mir das jetzt gerade auch wieder gedacht, vielleicht können das auch die Zuschauer bestätigen, es ist so ein bisschen so ein Gefühl, du hast gerade gesagt, ja, weniger Öffnungszeiten. Man hat das ja schon öfter gehört, dass Restaurants teilweise entweder dann mal zumachen müssen wegen Personalmangel und so weiter und so fort.
Das ist auch so. Also die Anzahl an Restaurants ist jetzt schon zurückgegangen über
Corona. Und irgendwie, es ist so ein bisschen, es hängt so ein, ja, es ist so ein Schleier über Deutschland so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, was wir jetzt ja auch nicht kennen, und ich glaube, ja, eigentlich, ich weiß gar nicht überhaupt, ob das jemand kennt, zumindest jetzt in unserer Generation nicht, oder auch, ich würde auch unsere Eltern, denke ich nicht, dass es so gefühlt so ein bisschen abwärts geht. Das ist jetzt nicht schlimm. Also das ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, da ist jetzt das Leben vorbei und das ist alles eine Katastrophe. Aber es ist nicht so ein Gefühl, dass man sagt, okay, wir bauen auf, wir gehen vorwärts. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe das Japan-Deutschland-Spiel nicht gesehen. Ich habe nur die letzten, weiß ich nicht, 5 Minuten gesehen. Und irgendwie, auch wenn man zum Beispiel jetzt dieses Fußballspiel sieht, das ist alles so, also man hat das Gefühl, du weißt ja, es würden alle mit so ein bisschen so, ja, mit so einem Schultergepäck rumlaufen und es ist alles so ein bisschen, es ist alles irgendwie so ein bisschen anstrengend.
Uli Hoeneß hat ja jetzt auch den Quervergleich zum Fußball gezogen und der Politik. Ich, also von der Politik auf den Fußball und umgekehrt, ich finde das immer schwierig.
Das ist ja grundsätzlich auch ein Schwachsinn, weil das hat ja direkt nichts mehr
zu tun. Aber du hast von dem Gefühl geredet.
Ja, genau.
Und dieses Gefühl auch. Es ist lustig, weil auch bei dem Thema, ja, dann werden die Öffnungszeiten weniger und so, da habe ich auch dieses Gefühl. Du erinnerst dich, als wir damals in Berlin waren?
Mm, im Hotel.
Wo du auch in Berlin nichts mehr, also um 10 Uhr, halb elf.
Es war nicht spät. Yeah.
So, du hast nirgendwo mehr irgendwas bekommen und es war auch mal so, ja, nee, wir müssen dicht machen.
Ja,
und
selbst an der Hotelbar, da war es, glaube ich, dann, ich glaube, wir sind eine Stunde rumgelaufen.
Ja, wir haben bekommen. Noch Nüsse haben wir dann da bekommen.
Ja, und dann hieß es auch so, ja, eigentlich haben wir schon zu, so um 11 und dann haben wir gerade noch so ein Getränk bekommen. Also das, ja, das meine ich, das ist alles so, so ein bisschen. Und,
weißt du, diese, jetzt von 7 auf 19, geworden. Das ist ja das eine. Und erstmal, ich finde es eine absolute Frechheit, sowas den Leuten zu versprechen und dann jetzt wieder auf Kippe zu stellen. Auch diese Komplexität, also jetzt gerade mit, ob Sojamilch ist, 75% Milch, Krabben geht's, Hummer nicht. Also, ob du, nochmal, wir reden von Klimaschutz, ja, und dann subventionierst du quasi Plastikbesteck und kein Porzellan. Also, das ist, ich kriege das in meinen Kopf nicht rein.
Porzellan?
Ja, oder irgendwas, was du wiederverwerten kannst. So, das muss doch uns ein Anliegen sein, ja, fürs Klima, ja, wenn es so wichtig ist, wenn es uns wirklich so wichtig ist, dass wir so, dass wir Mehrwegbesteck bevorzugen.
Ja, natürlich, das ist völlig recht.
Oder den Unternehmern einen Anreiz geben. Und wir machen genau das Gegenteil. Also, warum machen wir es so unfassbar kompliziert? Und da komme ich, und dann höre ich auch auf, zu einem echt spannenden Satz, der mir diese Woche untergekommen ist. Ich hatte den auch schon.
War von mir?
Nein, ausnahmsweise nicht. Aber ich habe dir den am Telefon auch schon gesagt. Da ging es nämlich um uns und um das, was wir machen. Mhm. Der ist von Elon Musk und der hat gesagt, den größten Fehler, den schlaue Ingenieure machen, ist, dass sie etwas verbessern wollen, was gar nicht existieren sollte. Und ich finde das einen so tollen Satz, weil er einen zwingt, mal einen Schritt rauszugehen und mal das Ganze zu hinterfragen und nicht klein klein ein System irgendwie ein Konstrukt verbessern zu wollen, was von alleine schon gar nicht überlebensfähig ist. Und das hier ist jetzt so eine Sache, Steuersysteme etc. Natürlich können wir jetzt klein klein machen und dadurch wird es nur noch viel komplexer. So, aber warum nicht mal einen kompletten Schritt rausgehen und mal alles hinterfragen? Wie befreiend ist das bei Dingen, mal komplett rauszugehen und mal von null anzufangen?
Das ist ja das Problem, wir fressen uns ja immer mehr rein.
Richtig.
Die Gefahr haben wir ja auch im Privatleben, auch als Unternehmer, ich habe es zu dir noch nicht auch gesagt, man ist dann immer in seinen Gewohnheiten drin, man ist dann wie in so einem Hamsterrad drin und wenn jetzt alles einigermaßen läuft, dann rennt man halt so dahin. Und man denkt sich dann, okay, ich mache jetzt das und das und das, wie du es gerade gesagt hast, kann man das verbessern, aber man muss dann immer mal einen Schritt zurücktreten oder zwei. Es gibt ja diese schöne Felsmetapher, am besten, wenn ein Fels vor dir ist, manchmal sieht man den gar nicht, steigst am besten oben drauf und guckst dir mal alles drumherum an und dann merkt man, okay, vielleicht sollten wir Dinge einfach ganz anders machen, vielleicht sollten wir manche Dinge gar nicht mehr machen, vielleicht sollten wir andere Dinge, die wir noch gar nicht machen, neu machen und das ist, glaube ich, sehr wichtig und das ist ja auch beim Start das Problem, dass wir sehr viele Leute haben, die meinen, ah ja, hier, da gibt es ein Problem und das müssen wir jetzt verbessern. Und am besten, indem wir 10 neue Gesetze, 10 neue Vorschriften, 10 neue Ausnahmen, und das kommt halt immer weiter und immer weiter. Und das ist zum Beispiel sowas, vorher bei dem Wahlswiper fand ich das sehr interessant mit dem kostenlosen Nahverkehr. Und da kann man drüber diskutieren, vielleicht liege ich da auch falsch, aber da sagen ja viele, und das stört mich zum Beispiel dann auch immer am Liberalen, so nach dem Motto, ja, soll jetzt alles umsonst sein, soll jetzt alles, zählt Leistung gar nichts mehr. Wo ich mir denke, ja, wir können natürlich nicht alles umsonst machen, aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, gerade in Sachen Rationalität und Optimierung, zum Beispiel jetzt in München U-Bahn, so, was hängt da für ein Rattenschwanz hinten dran mit den ganzen Tickets? Also ich habe natürlich Einnahmen, aber was habe ich für Kosten? Also ich muss das ganze Ticketmanagement machen. Ich muss ja, die ganzen Fahrpläne und Zonen machen. Gut, jetzt ist das eher alles schon ein bisschen einfacher geworden mit Deutschlandticket und Co. Dann habe ich Kontrolleure und so weiter und so fort. Was wir auch dann wieder volkswirtschaftlich dafür aufwenden müssen, dass ich dann theoretisch, ich muss mein Ticket haben, was weiß ich, ich muss mein Ticket buchen. Wenn das einfach alles weg wäre, das ist so ein bisschen mit dem Grundeinkommen. Wie viele Leute sind jeden Tag damit beschäftigt, sich entweder irgendwelche Sachen auszudenken, warum sie von mir aus nicht arbeiten können, oder zum Arzt zu gehen, um das nachzuweisen, weil sie es wirklich nicht können. Irgendwelche Leute, die es kontrollieren müssen. Also was das alles für Rattenschwänze nach sich zieht. Und da finde ich, ist im Zweifel, wenn es eine einfache Lösung gibt, ist die auf jeden Fall immer mal überlegenswert, dass man da einfach mal drüber nachdenkt und sich denkt, okay, da fehlt mir vielleicht erstmal ein bisschen Geld, theoretisch, aber was fällt da alles weg?
Ja. Ich meine, kein System schafft sich gerne selber ab. Das ist ja das Problem, wenn du Komplexität reduzieren willst in irgendwelchen Apparaten. Ja, im Regelfall sorgt es immer noch für noch mehr Komplexität. Aber ich fand diesen Satz einfach so toll. Dafür braucht es natürlich super viel Mut. Und das sagt er dann später, ist, wir werden ja auch ganz anders trainiert. Wir werden ja, wie du es schon gesagt hast, von der Schule an werden dir Probleme vorgesetzt, Aufgaben, und du wirst trainiert, diese Aufgabe zu lösen. Dir wird aber nicht beigebracht, die Aufgabe zu hinterfragen. Und das ist die Kernaussage hinter diesem Satz. Und wir hatten ja darüber gesprochen zum Thema den ganzen Gesetzen in Deutschland damals bei unserer Episode, was war es, 7 mutige Ideen für Deutschland, oder jeder hatte 3 Ideen mitgenommen. Da kam ja auch von einem Zuschauer die Sache, lass doch mal eine Gruppe dran arbeiten, das Gesetz von null auf wieder aufzubauen. Mhm. So, und dann nachher hast du nicht 95.000 Paragraphen, sondern vielleicht nur 100, und die reichen aus. Und was das dann für ein Effizienzvorsprung für dieses Land wäre, ist unglaublich. Aber ja, es ist super schwer, weil irgendwann kommst du halt in diese Fahrtabhängigkeit und du machst immer klein, klein, klein, klein, klein, aber der Weg ist von vornherein schon beschissen.
Da habe ich was Schönes, was dazu passt, und zwar via negativa, also dass man sich quasi fragt, was brauche ich eigentlich nicht? Das ist eigentlich auch fürs persönliche Leben ganz gut, weil oft fragt man sich ja, oder viele, haben wir uns alle schon gefragt, fragen wir uns auch ständig irgendwo, was ist der Sinn des Lebens, was macht einen glücklich? Und das Problem ist ja, dass man Sachen, die einen glücklich machen könnten, vielleicht gar nicht kennt, weil man sie einfach noch gar nicht erlebt hat. Also das ist schwer zu sagen, wenn man sagt, ja, was würde mich glücklich machen, was wäre mein optimales Leben, dann fallen einem vielleicht schon Sachen ein, aber es ist schwierig. Einfacher ist es ja oft zu überlegen, was kotzt mich auf gut Deutsch jeden Tag an? Also zum Beispiel, was stört mich, wenn ich ins Büro komme? Was stört mich, wenn ich morgens aufstehe? Wer geht mir auf die Nerven? Was geht mir auf die Nerven? Dass man eher von diesem Prinzip her kommt, Ausschlussprinzip, wie bei Werbemillionär, was kann weg? Das ist auch ein sehr schöner Satz von Michelangelo, der wurde mal gefragt, ist schon ein bisschen her, wie er die Statue von David erschaffen habe. Und er hat dann gesagt, ganz einfach, ich habe alles entfernt, was nicht David war. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und wir fragen uns ständig, ja, was muss man da machen? Was muss man da machen? Anstatt, dass man einfach mal überlegt, okay, was kann ich vielleicht vermeiden? Und das hatten wir, glaube ich, in der letzten Episode, dass auch, du hast, glaube ich, gesagt, ja, Urlaub ist ein Scam. Also, dass man sich das Ganze ja damit beschäftigt, so, wo könnte ich denn in Urlaub hinfahren? Und das ist ja auch völlig okay. Aber wenn jetzt quasi die Idee dahinter ist, ich habe nur 2 Wochen oder 4 Wochen im Jahr quasi, die sich wirklich lohnen und der Rest ist schrecklich, dass ich mir eher mal überlege, okay, was nervt mich denn jeden Tag richtig und wie kriege ich das weg? Und das kann alles sein. Das kann der Partner sein, das kann Einsamkeit sein, das kann...
Wann hast du das letzte Mal was Negatives aus deinem Leben entfernt?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich glaube, das Ich glaube, das probiert man ständig. Weißt du, was zum Beispiel, was mir gerade einfällt? Ich habe mir angewohnt, E-Mails, also zum Beispiel neulich habe ich eine gesehen vom Steuerberater, ich habe sie einfach nicht gelesen, weil ich dann wusste, okay, da könnte jetzt was drin, nee, da könnte was drinstehen.
Der kann sehr schlecht altern.
Jetzt. Ja, was halt irgendwie so, ja, ich brauche das, irgendwas, was ich halt machen muss oder was ich ihm, irgendeine Aufgabe halt oder irgendwas wird schon drinstehen. Und dann lese ich das erstmal nicht, weil ich erstmal mich um wichtigere Sachen kümmere. Das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins vergleichen, weil das ist jetzt nicht ganz aus meinem Leben verschwunden, aber da fängt schon mal an, dass man einfach Sachen schon mal nach hinten schiebt. Das ist auch bei tatsächlich vielen Sachen, die man per Post kriegt. Also die meisten Sachen, wenn man einfach ignoriert, viele Probleme lösen sich schon mal von selbst. Das ist wirklich so. Also das ist schon mal, glaube ich, generell ganz gut, dass man nicht so einen kompletten Aktionismus hat. Viele Sachen, also man sollte immer die wichtigsten Sachen gleich angehen, aber viele Sachen, wenn man im Zweifel ignoriert oder irgendwann vergisst man es, viele Sachen regeln sich von alleine. Und was kann man entfernen? Was ich auch empfehlen kann, zum Beispiel, das ist jetzt was ganz Banales, aber den Kleiderschrank auszumisten. Das ist wirklich das Beste. Da merkt man erstmal, was man da drin hat, was man nie anzieht. Das ist sehr befreiend. Also das sind auch so Kleinigkeiten. Mhm. Aber ich überlege gerade, was, ja gut, ich meine auch allein unser Projekt hier ist ja auch sowas, dass man komplette hundertprozentige Freiheit hat, dass man sagt, okay, ich mache nur noch das, worauf ich Lust habe. Ich teile mir meinen Tag.
Das ist aber via Posita.
Ja, aber man hat ja andere Sachen, dann andere Zöpfe abgeschnitten, denn das Leben sah ja vorher nicht komplett anders aus, aber ein bisschen anders. Und ja, ist eine gute Frage. Muss man vielleicht mal drüber nachdenken. Vor allem aber muss man vielleicht drüber nachdenken, ja, was es im Leben noch gibt, wo man sagt, da will ich vielleicht noch.
Und was ist etwas, was dich aktuell jeden Tag traurig macht und richtig ärgert, was du noch nicht
mich
rausgeschmissen hast?
Ärgert jetzt so extrem wenig. Was mich eher nervt, ist alles, was so Kleinsachen sind. Also ich finde es jetzt nicht super schlimm, E-Mails zu schreiben, aber trotzdem ist es schon manchmal, dass man so im Hinterkopf immer hat, ah ja, da müsste ich nochmal dem antworten und da müsste ich dem mal schreiben und vor zwei Wochen hat der mal geschrieben. Das ist schon sowas, was, finde ich, unterbewusst stresst, was man dann aber auch lernen muss, glaube ich, dass man das, man kann das ja nicht immer alles gleich machen. Also das ist, glaube ich, wichtig zu lernen. Okay, es gibt Sachen, die entweder beantworte ich gar nicht oder die beantworte ich später, aber trotzdem ist das ja immer so ein bisschen da. Und das sind schon so Sachen, die mich so ein bisschen nerven, aber das ist jetzt nicht schlimm. Aber trotzdem, ich glaube, man hat ja auch so eine Idee vom Leben, wie das später mal ausschauen soll. Also mir macht das momentan alles sehr großen Spaß und ich glaube, das macht es mir auch noch länger. Aber trotzdem glaube ich später mal, ich glaube, ich brauche das jetzt nicht mein ganzes Leben lang. Also ich habe schon so eine Vision, dass man dann irgendwann mal so, ich nenne das mal gerne, ich will irgendwann mal meine Ruhe haben, dass man dann irgendwann mal an den Punkt kommt, wo ich mir denke, also ich muss jetzt nicht den ganzen Tag auf Social Media rumspringen. Es ist zwar in der Theorie immer einfach zu sagen, aber ich frage mich das schon manchmal bei Leuten, die wirklich, die sogar Milliardäre sind. Und ich meine jetzt nicht Elon Musk oder so, wenn ich jetzt als Unternehmer noch die Welt verändern will, sondern ich denke mir so, ja, man könnte eigentlich ein gutes Leben haben, hat aber nichts Besseres zu tun, als jeden Tag irgendwie einen bescheuerten, sagen wir, vernachlässigbaren LinkedIn-Post zu machen. Dann denke ich mir
schon mal. Ich weiß, wen du meinst.
Ja, also ich habe jetzt da kein Mitleid, da kann jeder machen, was er will, aber ich denke mir so, das brauche ich dann nicht. Also ich hoffe, dass ich dann in 10 Jahren als Milliardär nicht genauso anstrengend bin. Und was mir dazu noch einfällt, das hat neulich ein Kumpel mir erzählt, der ist gerade im Dating-Leben unterwegs und dann hat er...
Dating?
Im Dating, ja, er schreibt halt mit Frauen dann hin und her. Ich glaube, Bumble heißt das mittlerweile, glaube ich. Tinder gibt es natürlich auch noch, aber ich glaube, Bumble ist das so ein bisschen niveauvollere.
Okay.
Und dann
muss man seine Gehaltsnachweise dort hochladen.
Ich hoffe, ja. Und dann hat ihm eine geschrieben, so nach dem Motto, ja, also Karriere ist hier sehr wichtig im Leben. Und das ist zum Beispiel auch so ein Satz, den hört man ja oft und dass man sich einfach mal fragt, okay, was heißt das eigentlich? Also Karriere ist mir wichtig im Leben. Ja, okay, aber was heißt das? Also was ist dir wichtig? Ist dir wichtig, viel Geld zu verdienen? Ist dir wichtig, eine gewisse Jobbeschreibung zu haben, eine Position zu haben? Ist dir wichtig, die Familie zu beeindrucken, die Kollegen zu beeindrucken? Also diese Aussage ist ja eigentlich völlig bescheuert, weil sie sagt ja nichts aus. Also Karriere ist mir wichtig. Ja, warum? Also das hat ja sehr viele Dimensionen. Also man muss sich ja eigentlich überlegen, was ist denn mein Ziel? Also dann mache ich Karriere und dann bin ich da glücklich, weil ich dann, also was mache ich mit der Karriere? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ist es mir wichtig, dass mich die Leute kennen, ist es wichtig, dass ich in der Bild-Zeitung bin, ist es wichtig, dass ich reich bin, was weiß ich, ist es wichtig, dass ich 3 Millionen Follower habe? Also das meine ich, es muss ja irgendeinen Sinn haben. Ist es mir wichtig, dass ich mich mit 40 zur Ruhe setzen kann?
Was ist dir wichtig?
Also Freiheit, dann glaube ich, einen Impact zu haben, also dass man merkt, das ist ja auch immer sehr schön, wenn man das Feedback kriegt, wenn die Leute schreiben, ey, wirklich, ich höre euren Talk gerne, ich höre den in der Arbeit, ich höre den jeden Freitag, ich höre den beim Joggen. Also wirklich, dass man merkt, man kann anderen Leuten eine Freude machen, man macht was eine Bedeutung hat. Impact zu haben, auch ja, wichtig zu sein, aber nicht wichtig, weil ich mich irgendwie im Dschungelcamp blamiere und wie gesagt, auch irgendwo in irgendwelchen Klatschmagazinen bin, sondern dass man halt das Gefühl hat, man macht was Sinnvolles und man muss sich dabei auch nicht verstellen, also wirklich, ja, was wir ja auch hier bei dem Talk haben, wo man sich jetzt nicht denkt, oh, hier und da und also wir tun, man kennt ja auch so Leute, wo ich mir wirklich manchmal denke, mein Gott, muss das anstrengend sein, wenn du da einfach immer so eine Rolle spielst, mhm. Also fast schon, also das grenzt ja bei manchen schon an Schauspielerei, da denke ich manchmal, irgendwann muss es dir eigentlich den Schädel zerreißen und dann muss der Rauch aufgehen, weil das muss ja so viel Kraft kosten, wirklich so fake zu sein. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Und ja, wie gesagt, also ich hätte Lust später mal auf so ein richtig entspanntes Leben. Auch eher so zurückgezogen, glaube ich. Sowas kann sich aber natürlich auch ändern.
Ja.
Ich hätte auch Lust, dann wirklich mal was, ja, so wirklich, ich sage jetzt mal so der Bauernhof mit Tieren und so weiter und so fort, da selber Sachen anzubauen und so. Also sowas kann ich mir sehr gut vorstellen.
So passt zu deinem Janka.
Passt zum Janka, ja. Zum Parteibonzen. Aber klar, in 5 Jahren kann das Leben auch ganz anders aussehen, aber ja. Ich glaube, das Leben sollte auch mehrere Facetten haben. Also das meine ich, wenn du einfach nur Karriere, also ich finde das ja gut, also ich will das jetzt gar nicht ins Negative ziehen. Ich meine nur sagen, ja, Karriere ist mir wichtig und ich arbeite bis 70 und dann denke ich mir mit 70, ja okay, jetzt habe ich eine Karriere gemacht, aber was habe ich jetzt davon? Also im Zweifel hast du dann zumindest einigermaßen viel Geld, aber reich bist du dann im Zweifel auch nicht. Und dann ist schon die Frage so, ja, was habe ich dann? Eine Karriere. Wagenknecht-Partei habe ich mir aufgeschrieben. Ist das überhaupt schon bestätigt?
Nee, ich glaube offiziell nicht. Es wurde dementiert.
Ja, also es wurde ja erst so verkauft. Ich glaube, die Bild hat es zuerst gemeldet.
Das ist schon offiziell, ist fast schon.
Sonntag, also das wurde quasi so vermeldet, als wäre es offiziell.
Also Stand jetzt von mir. Es wurde verkündet, ich glaube, es war die Bild, die haben es fast schon offiziell gemacht, aber dann war Rolle rückwärts, nee, stimmt gar nicht. Es ist noch keine finale Entscheidung getroffen worden.
Also sag mal, es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, wahrscheinlich, wie auch immer. Also das Spannende ist ja, was würde passieren? Was man natürlich auch wissen muss dazu, das ist ja auch nicht so einfach. Also wenn du das jetzt wirklich durchziehen willst, so eine Partei, dann brauchst du ja auch allein 16 Landesverbände in Deutschland und so weiter und so fort. Das ist ja Wahnsinn. Also Gregor Gysi hat das mal schön gesagt, er meint, ja, die Sarah, also Wagenknecht, die kann vielleicht viel, aber organisieren kann sie eher nicht. Wie gesagt, hat er gesagt, nicht ich. Und da braucht man natürlich auch ein Team. Also wird ja spekuliert, dass dann einige aus der Linkspartei theoretisch, die ihr natürlich nahestehen, wohlgesinnt sind.
Wer glaubst du ist der Gewinner? Also von den bisherigen Parteien, jetzt nicht von ihrer Partei, ne? Sondern von den bisher bestehenden Parteien. Wer gewinnt und wer verliert?
Ich weiß gar nicht, ob es einen Gewinner gibt. Man müsste natürlich auf die Konstellation schauen. Also klar, die AfD würde verlieren. Die Linkspartei würde quasi verschwinden. Also sie sind jetzt schon so schwach. Also die Linkspartei wäre quasi erledigt. Für die SPD kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das ein Vorteil ist. Ich glaube, von der würde sie wahrscheinlich auch noch eher ziehen, als das jetzt abgeben würde. Also, ich glaube, Gewinner gäbe es jetzt keinen. Man muss sich dann natürlich die Konstellation genauer anschauen, was dann wahrscheinlicher werden würde, wie auch immer. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich eher eine noch größere Blockade geben würde. Weil du hast dann ja diese Lager, also du hast dann ja quasi eine AfD, die ja isoliert ist und wahrscheinlich auch erstmal bleibt. Gut, die würde dann kleiner werden, aber mit einer Wagenknecht-Partei, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die SPD dann gleich Hallo schreit und sagt, oh, das ist aber toll. Also jetzt SPD, Grüne, gerade wenn man sich allein die Russland-Thematik anschaut, also das ist ja ausgeschlossen, dass jetzt zum Beispiel die Grünen Stand jetzt mit einer Wagenknecht-Partei zusammenarbeiten. Also ich glaube, das würde noch mehr ausfransen. Für den politischen Wettbewerb finde ich es grundsätzlich eher positiv. Ich bin bei Wagenknecht, muss ich sagen, sehr zwiegespalten. Man darf natürlich nie vergessen, ja, dass sie eine Sozialistin ist, dass sie beim Wirtschaftsbild, also da wäre ich sehr vorsichtig. Trotzdem halte ich sie für grundsätzlich keine schlechte Politikerin. Auch die Russland-Sache, da habe ich auch andere Ansichten. Aber trotzdem muss man sagen, dass sie jetzt vom Diskussionsniveau, ich habe ja auch schon persönlich mit ihr gesprochen, vom Format ist sie auf jeden Fall ja deutlich besser als viele andere. Und ich meine, ja, ich glaube, für den politischen Diskurs wäre es eher positiv für das, was am Ende dabei rauskommt. Ja, gibt es da Gewinner? Ich weiß es nicht.
Ich sehe
jetzt eher keine großen Gewinner.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, bei der AfD finde ich es sehr spannend, aber tendenziell eher Verlierer. Weil ich glaube, dass sie schon einige
Wähler, die haben ja auch extreme Überschneidungen bei manchen Punkten.
Ich glaube, die AfD jetzt nicht aus Überzeugung, sondern aus Frust wählen, das sind potenzielle Kandidaten, die auch die Wagenknecht-Partei wählen können. Ich glaube, für die Linke ist es der Durchstoß.
Ja gut, das wäre
sicher
vorbei eigentlich. Das heißt vorbei, aber gar keine Bedeutung mehr.
Und das hätte natürlich dann auch Konsequenzen für die Grünen und für die SPD, weil ein potenzieller Koalitionspartner wegfällt. Weil ich glaube, es ist für die Parteien, für die Grünen und für die SPD deutlich leichter, mit den Linken zu koalieren, als mit der Wagenknecht-Partei, weil, wie du schon sagst, alleine die Russland-Position derart unterschiedlich ist, dass man da schon, dass die Wagenknecht-Partei, weil die anderen werden es nicht tun, große Zugeständnisse machen müsste. Das ist schon...
Gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Wagenknecht-Partei und AfD, das ist auch
weißt
schwierig.
Weißt du, bei der nächsten Bundestagswahl mache ich mir gar nicht so viel Gedanken, weil für mich ist eigentlich schon klar, was passieren wird, so grob, glaube ich. Aber für die Wahl danach, das wird verrückt, glaube ich.
Ja, das könnte...
Das wird verrückt.
Also man muss natürlich hoffen, dass sich jetzt Sachen bessern. Also es kann natürlich auch sein, dass es wieder besser läuft. Das, ich sage, kann. Mal schauen. Aber ich sage jetzt mal, wenn die nächsten Jahre schlecht werden, wirtschaftlich, energietechnisch und Co., dann könnte es wirklich, wie du sagst, das wäre dann 6 Jahre dazu oder 2029. Das könnte unangenehm werden.
Da bist du schon auf dem Einsiedlerhof?
Ja, also man muss natürlich, ich will nicht immer dieses Auswandern so bemühen, weil das, ich finde das auch mal so ein bisschen kindisch, dass es, wenn es so wirkt wie so eine Drohung nach dem Motto, ja, wenn es hier nicht so läuft, wie es mir passt, dann bin ich weg. Aber ich meine es jetzt ganz rational, man muss sich natürlich schon gewisse Dinge anschauen und sich dann schon, ja, glaube ich, im Hinterkopf damit beschäftigen, wird es hier besser? Wir haben ja auch, wie gesagt, Probleme mit der Demografie, immer mehr Alte. Das muss man auch mal dazu sagen, man hat ja nichts gegen alte Menschen, aber das ist halt trotzdem für eine Gesellschaft nicht unbedingt optimal, wenn einfach immer mehr alte und immer weniger junge Menschen, bringt ja auch wirtschaftliche Herausforderungen. Also ja, man muss sich fragen, ob man, wie gesagt, es kann sich auch einiges bessern. Also wir haben zumindest auch viel Verbesserungspotenzial, das ist ja auch so gesehen was Positives. Aber ich weiß es nicht, ob man in 10 Jahren noch hier sein muss. Also ja, also ich würde mal sagen, so 50-50. Wohlwollend, wenn man wohlwollend ist.
Ich weiß es nicht. Ich meine, durch die Unternehmen, die wir ja jetzt hier haben, ist es ja auch nochmal schwieriger, ne? Darf man nicht vergessen.
Das stimmt. Noch abschließend zur Wagenknecht-Partei. Ich bin gespannt, was da kommt. Wäre auch für einen Talk sehr, sehr spannend. Also mit Sarah Wagenknecht würde ich mich gerne unterhalten, weil ja, ich habe es schon mal gemacht und was man ihr lassen muss, man kann gut mit ihr diskutieren. Also es ist wirklich spannend und sie scheut das auch nicht, dass man dann auch wirklich in die Diskussion geht. Da wurde ja ein Wählerpotenzial ausgemacht, das ist immer sehr schwierig mit diesen Umfragen, wenn es eine Partei noch nicht mal gibt, von 19%. In Thüringen, glaube ich, waren es sogar 25%. Was ich spannend dabei fand, dass es auch mal eine Umfrage gab 2009. Damals war ja Horst Schlemmer sehr gehypt und damals gab es eine Umfrage, da kam die Horst-Schlemmer-Partei auch auf ähnliche Werte. Also man muss natürlich solche Umfragen auch immer mit Vorsicht genießen, aber ich glaube auch,
wir wissen ja nicht, was passiert wäre.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube,
seit Donald Trump erscheinen viele Sachen
natürlich. Ich glaube, wenn Günther ja auch und Jürgen Klopp sich zusammentun würden für eine Partei.
Rudi Völler.
Hör auf mit deinem Rudi Völler. Klopp, Jauch, machen eine Partei. Alleinherrschaft.
Glaube ich auch. Das wäre ein sehr gutes Team. Wir bist jetzt auf die gekommen, weil Klopp wäre so der emotionale, Jauch wäre so der smarte.
Ja, aber das wäre ein geniales Team. Es sind die zwei beliebtesten Deutschen, glaube ich. Ich glaube, Klopp ist seit Jahren auf Platz 1. Ja, und
früher war es und Franz Beckenbauer wäre so früher optimal gewesen. Gut,
der aber Jauch ist auch immer auf Platz 1 oder 2. Also das ist
ja, das
und die passen auch gut zusammen.
Ja, irgendwie. Du hast so den Nerd, den Seriösen und du hast auch Jürgen Klopp, glaube ich, würde auch hohes Vertrauen genießen, aber halt eher emotional, der die Leute mitnehmen kann.
Klopp könnte nicht nur Bundestrainer werden, er könnte auch Bundeskanzler werden.
Ja, da bin ich mir, da würde ich auch viel Geld draufsetzen. Ich glaube übrigens, also ich habe ja mit Sandra Navidi gesprochen diese Woche. Und sie hat gemeint, was jetzt auch keine große Überraschung ist, dass Biden gegen Trump das Duell wird. Also das ist relativ wahrscheinlich. Und sie hat gemeint, Biden wird gewinnen. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also erstens, wenn wir uns Sleepy Joe anschauen, die letzten Auftritte. Also man muss sich ja mal eins fragen, das habe ich auch gefragt, wenn man sich mal die Alternativen wegdenkt. Wenn man sich einfach nur Joe Biden anschaut und seine Auftritte, da muss man eigentlich sagen, ja, das ist schon schwer. Ich will jetzt nicht sagen unwählbar, aber die Frage muss man schon stellen.
Es ist einfach, also
ob das jetzt die beste Lösung ist.
Ich finde es einfach irgendwie extrem beängstigend, dass in einem Land wie Amerika ein, wie alt ist er jetzt, 86?
Ja, so alt nicht, aber deutlich über 80, ja.
Aber man sieht ja, dass 80, er angeschlagen ist.
Ja, er ist schwer angeschlagen, ja.
Gibt es keine Alternative? Das ist die Frage, die ich mir erstelle.
Das ist halt das Traurige. Auch so ein bisschen, also das ist auch die Frage, wenn man da, ich sage es mal polemisch, nichts Besseres hinstellt, dann ist halt auch die Frage, ob man es verdient hat, gewählt zu werden.
Also du hast über 300 Millionen Einwohner. Es ist das mächtigste Land der Welt. Und am Ende hast du die Wahl zwischen Donald Trump und Joe Biden.
Ja, und was, glaube ich, noch wichtige Einflussfaktoren sind, also Trump hat es ja, das muss er ihm ja lassen, wieder mal geschafft. Seit Jahren heißt es ja, wenn das passiert, dann ist es ein Ende. Nee, er schafft es tatsächlich, dass er diese negativen Sachen, wie zum Beispiel diese Anklagen, ja sogar noch positiv framed oder dass er sie nutzen kann. Er hat ja vor kurzem gesagt, ja, eine Anklage noch, dann haben wir die Wahl gewonnen. Also Trump wird nichts stoppen, was da jetzt kommt. Ob der jetzt, selbst eine Verurteilung, selbst das, er könnte ja theoretisch dann auch Präsident werden. Also da, glaube ich, wird ihn im Zweifel nichts stoppen. Und es gibt halt viele Einflussfaktoren, wie zum Beispiel das Thema Russland. Also da ist natürlich auch die Frage, was wird da beeinflusst werden. Da ist natürlich auch die Frage ganz einfach, wer da davon profitieren kann. Also Biden sicherlich eher nicht. Dann gibt es ja auch noch sehr spannend eine Bewegung, die so parteiübergreifend ist, die jetzt auch Kandidaten ins Rennen schicken wollen.
Okay.
Das wären dann eher auch Demokraten, zum Beispiel Joe Manchin heißt er, glaube ich, ein Senator, der auch Demokrat ist, der ein bisschen liberaler ist, also eher ein rechter Demokrat. Und der würde auch, wenn er wirklich antritt, er Stimmen wahrscheinlich von Biden ziehen und nicht von Trump. Und da wird sogar schon spekuliert, ob Trump quasi, ob man das dann befördern würde quasi, weil, ja, wenn der stärker wird, dann zieht er im Zweifel eher die Stimmen von Biden ab, was dann natürlich wieder Trump helfen würde. Also, ich glaube, also wir müssen das auf jeden Fall als realistisches Szenario sehen, dass Trump wieder Präsident wird.
Es ist super schwer zu spekulieren.
Also ja, es ist total offen, aber wie gesagt, das auszuschließen,
nee, das
halte ich für fahrlässig. Lass uns mal kurz, ich war übrigens auf dem Rosenheimer Herbstfest am Sonntag, ich habe mich schon eingestimmt.
Umgezogen hast dich nicht, ne?
Ich ziehe das gar nicht mehr aus bis nach Oktoberfest und ich bin da so ein, wir sind tatsächlich so ein Fahrgeschäft gefahren, jetzt wirst du lachen, und da hat's mir wirklich die Schuhe ausgezogen.
Die wilde Maus, oder?
Nee, das kennt man ja. Das war wirklich was, das hieß Mr. Gravity, glaube ich. Das war so ein Ding, was sich dreht, aber das hat sich so schnell gedreht. Aber da hat's mir auch mal hier die Backe verrissen, du. Ich habe mich vorher noch lustig gemacht drüber, aber das war wirklich, also das war wie Astronautentraining.
Hattest du Spaß?
Es geht so. Ja, es war schon, also mir wird da auch nicht schlecht, Gott sei Dank, aber das war wirklich, also
dich in so einem Karussell, das würde ich gerne mal sehen.
Ja, wir können ja mal hier
im Jankerl.
Im Jankerl, ja.
Gibt es noch, nein, gibt es auf dem Oktoberfest noch die Boxstube?
Boah, das weiß ich nicht. Das gab es früher in Rosenheim auch, da gab es mal so Boxkämpfe.
Ich glaube, das gibt es nicht. Das machen wir.
Boxen oder Zuschauen? Ja,
nein, Boxen.
Als, im Janker?
Ja.
Ja, das finde ich gut.
Dann hau ich auf die Fresse.
Apropos auf die Fresse hauen, hast du schon diese tolle Doku gesehen,
Nee, ich finde das ganz befremdlich, weil alle meine Freunde schreiben mir, China, du musst die sehen. Jeder, warum wollen die Leute, dass ich mir das ansehe?
Ja, weil du richtig aggressiv genau, werden würdest.
Genau, das sagt jeder, du würdest dich so aufregen. Nein, ich habe aber gelesen, dass Hansi Flick einen Vergleich zu den Graugänsen gezogen hat.
Ja, sie haben sich da ein Motto überlegt. Das ist das Tolle. Hansi steht da vor der Mannschaft und spielt dann diesen Film ab und erzählt das erst mit den Graugänsen. Und, ja, wir haben uns ein Motto überlegt. Und dann ist das Motto, da kommst du nicht drauf, unser großer Flug heißt es, glaube ich. Und man merkt richtig, das Problem ist, weißt du, du kennst ja diese Stimmung, wenn so ja, cringe.
Schau mal, jeder.
Und du spürst, als würdest du im Raum sitzen und denkst, also okay, die Jungs denken sich auch gerade alle so, hoffentlich fängt keiner an zu lachen.
Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie es im Lockerroom zu sich geht. Jeder weiß das. Ja, okay.
Ja.
So. Und wenn da ein Trainer kommt und über Graugänse philosophiert, ey, dass da keiner in Gelächter ausgebrochen ist.
Ja, also Respekt.
Guck mal, früher in der Jugend, wir hatten damals eine Trainerin, bei meinem ersten Jugendverein. So, und die hat, da waren wir so 12. Und die hat vor Spielen hat die Musik angemacht, immer einen Song und alle mussten.
Modern Talking, oder?
Nein, so, es waren Motivationssongs. Oh. Und dann alle mussten die Augen zumachen und dann den Song hören. Und das war dann so, damals so Xavier Naidoo, dieser Weg.
Ja, ja, okay.
So halt sowas, ne? Und einmal, wir hatten ein Spiel gegen ganz klaren Favoriten, das waren die Besten im Kreis. Sie hat einen Song angemacht, ich werde das nie vergessen, ich weiß nicht von welcher Band, aber der Song hieß Wunder geschehen. Und ich saß neben meinem Kollegen, der auch mit mir in der I-Klasse war, Admir, ja, bester Mann. Und ich war immer der lachen musste. Und wir sind dort und du kennst das, wenn man sich dann gegenseitig hochschaukelt.
Ja, ja, das und ist schlimm, wenn der eine anfängt.
Admir und ich, also in Gelächter ausgebrochen und wir wurden beide für 2 Spiele suspendiert.
Oh, das ist aber streng.
Ja, ich wurde suspendiert wegen so einer Kacke.
Sehr streng. So,
aber deshalb bin ich kein Profi geworden, ja. Die können sich zusammenreißen. Nein, ich habe es nicht gesehen, aber Thema Graugänse, ich musste.
Gut, jetzt ist er ja weg. Noch schöner fand ich den Satz, ja, was hilft eine Kuh, die den ganzen Tag Milch gibt, wenn sie am Abend dann den Eimer mit dem Schwanz umhaut. Ja, ich finde den Hansi ja auch sympathisch, aber das wäre jetzt, glaube ich, auch keiner, der mich zu... Ja, sympathisch, aber es wäre jetzt keiner, der mich zu Höchstleistungen bringt.
Ich kenne ihn nicht.
Ich finde ja Rudi gut. Also, jetzt, ich weiß, du kannst ihn mehr hören, aber ich finde...
Warum willst du so viel über Rudi sprechen?
Ja, weil ich Rudi gut finde und ich finde, wir müssen... Für mich gibt es jetzt entweder Rudi oder Louis van Gaal. Einer von beiden. Also entweder lassen die das jetzt genau so, du hast jetzt das Spiel gewonnen gegen Frankreich, das war auch okay, das braucht man ja nicht überbewerten, aber du siehst ja, das hat zumindest jetzt schon mal einigermaßen funktioniert, dass du diesen kompletten Mief da rauskriegst, dass sie anscheinend auch wieder gerade Pass über 3 Meter hinkriegen, das war okay. Also sieht man ja, das hat zumindest schon mal was gelöst. Vor Rudi, glaube ich, hat man Respekt, weil da weiß man, die Zündschnur ist sehr kurz und das genauso einen brauchst du jetzt auch. Und ich finde das auch mit Sandro Wagner und dem Wolf nicht schlecht. Der Wolf ist eher so der Günther Jauch, das ist eher so der Tüftler. Der Wagner ist so der, ja, der, glaube ich, mit den Spielern gut kann, vor dem sie aber auch Respekt haben. Und Rudi ist halt einfach Rudi. Rudi ist halt so der Frühstücksdirektor, aber das meine ich jetzt gar nicht negativ. Den finden die Fans gut, den findet die Presse gut. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich sage jetzt mal, wenn du die Fans und die Bildzeitung hinter dir hast, da kann dir eigentlich schon nicht mehr viel passieren. Und der Rest macht sich dann von alleine.
Ganz kurz.
Ruft Louis van Gaal an?
Nein, ich suche was ich reingeschickt habe, wo ich sehr drüber lachen musste. Ich finde es jetzt nicht. Ich sehe das ein bisschen anders. Sandro Wagner wurde von den Spielern, die er jetzt coacht oder jetzt einmal coachen durfte, vor 3 Jahren noch ausgelacht, weil er einfach nie die Qualität hatte. Was hat er vorzuweisen, dass er da jetzt in dieser Position ist? Außer, dass er ein cooler Typ ist. Hannes Wolf soll sich vor einem Auswärtsspiel mit dem Hamburger SV, ich glaube bei Wien Wiesbaden, eingekotzt haben im Bus, weil er so nervös war als Trainer.
Die Geschichte kenne ich nicht.
Und Rudi Völler hat seit 20 Jahren keine Mannschaft mehr trainiert.
Ja gut, Rudi ist ja auch, wie gesagt, den sehe ich jetzt nicht als Trainer, den sehe ich jetzt eher als Teammanager.
Also, keine Ahnung. Ich möchte den allen nicht, also mein Gott, worüber reden wir hier? Aber es soll auch keine Dauerlösung sein. Nee,
natürlich, das wäre jetzt nur bis zur EM und
Louis van Gaal wäre die beste Lösung, weil er einfach Kompetenz mit einer Ausstrahlung verknüpft, glaube ich.
Ja, ist halt General.
Aber das wird der DFB nicht machen, weil da sind wir wieder beim Thema, kein System schafft sich gerne selber ab und eins kannst du mir glauben, wenn Louis van Gaal dort durchmarschiert.
Dann knallt's. So. Da fliegen die, jetzt wollte ich schon Lackschuhe sagen, die, wie heißen diese holländischen Schuhe links und rechts?
Ja, ja, die Holzschuhe da.
Aber Nagelsmann, boah, ich glaube, es läuft auf ihn hinaus, aber das glaube ich, also das wäre vielleicht fast nach der EM, man sagt, okay, man hat Zeit und man baut da, aber jetzt kurzfristig, ach, das wird doch wieder nichts. Vor allem der, wie du sagst, okay, bei Wagner, das verstehe ich die Kritik, aber bei Nagelsmann ist es ja genauso. Der hat, war vor kurzem noch bei Bayern, ist da rausgeflogen. Also, gut, ob das berechtigt war, ist die Frage, aber hat da mit vielen Spielern zusammengearbeitet, was offensichtlich nicht hundertprozentig funktioniert hat. Und jetzt soll es ein halbes Jahr später bei Deutschland, soll es dann super funktionieren. Das ist doch auch lächerlich. Also,
ganz kurz, diese Hannes-Wolf-Story, das habe ich gelesen, das ist ein Gerücht. Aber ich fand das sehr lustig, dass sich ein Trainer auf einer Busfahrt zu einem Auswärtsspiel,
du erzählst es einfach mal weiter,
eingekotzt haben soll. Also wenn das stimmt, also ich...
Vielleicht war ihm einfach schlecht.
Ist ein Gerücht, aber ich fand's, irgendwie passt es. Irgendwie weiß ich nicht. Er gibt mir das Gefühl, dass es stimmen könnte.
Aber ja, vielleicht der soll ist er auch... Der soll ja nur im Hintergrund tüfteln. Der soll ja nicht die Ansprache halten.
Der hatte nirgendwo Erfolg als Trainer.
Ja, das stimmt. Ja, das ist oft so, dann heißt es so, ja, der ist irgendwie so der Laptop-Trainer oder so und ja, der Nerd und schon... Du musst eigentlich nur dieses Etikett haben, dann denken alle, oh, der richtige Taktikfuchs. So, jetzt haben wir noch was Spannendes. Die Basketballer, die haben es besser gemacht. Also, was wirklich die Frage ist, wie kriegen es die Basketballer hin, die jetzt ja auch gute Qualität, man muss sagen, das ist schon auch gute Qualität, aber trotzdem, wenn man es jetzt mal mit der Fußballmannschaft vergleicht, muss man sagen, müsste die Fußballmannschaft eigentlich mehr reißen. Woran liegt das?
Wir können da nicht immer Quervergleiche ziehen. Das ist, ich weiß.
Immer dieses Teamgeist, aber ja, woran liegt das?
Das kann man gar nicht so.
Ja, ich glaube, man kann das auch oft gar nicht erklären. So, weißt du, bei den einen läuft es, bei den anderen hast du das Gefühl, wenn du das gegen Japan gesehen hast, gedacht, das ist eine Amateurmannschaft.
Man muss sagen, dass auch der deutsche Kader bei der Basketball-WM war einer der besten im Turnier.
Ja, sie haben ja allein vier sehr stabile NBA-Spieler, das muss man schon sagen.
Es ist eine Truppe, was auch wichtig ist, die seit Jahren nicht verändert wird und zusammenspielt. So, das ist, glaube ich, ein Unterschied.
Sie haben ja auch Bronze geholt bei der EM.
So, also das, da ist eine hohe Konstanz. Da war ja vorm Turnier das Thema mit dem Maxi Kleber und dem Dennis Schröder. Ne? Das ist eine Mannschaft, die spielen seit Jahren genau so zusammen. Und dann natürlich entsteht da etwas und es stehen vor allen Dingen auch Automatismen. So, und dann hat es jetzt auch einfach mal dann gepasst. So, aber weißt du, was das Ding ist? Wenn Lettland war es, glaube ich, im Viertelfinale diesen einen Wurf reinmacht, dann fliegst du raus im Viertelfinale und dann sagt jetzt keiner, oh, warum sind die Basketballer so geil und die Fußballer so unfassbar schlecht? Im Ende sind es dann auch einfach Kleinigkeiten. Wenn 2014 Higuain das Ding reinmacht oder die Algerier ein bisschen schlauer sind, so, dann,
ja, die Algerier, das war eng, du.
Dann redet da auch keiner mehr drüber. Oftmals sind es einfach Kleinigkeiten. Als Bayern damals den Zähltitel geholt hat mit Jupp Heynckes noch, die wären damals gegen Arsenal in dem Achtelfinale, in den letzten 3 Minuten waren die sowas von am Schwimmen. So, es sind, am Ende sind es Kleinigkeiten.
Das stimmt, das Thema Resulting, dass man von Ergebnissen dann immer auf das ganz große Geheimnis schließt, also du hast ein gutes Ergebnis, das heißt, du hast alles richtig gemacht und du hast ein schlechtes Ergebnis oder kein so gutes, dann heißt, du hast alles falsch gemacht. Das ist natürlich Schwachsinn, aber was ich sagen muss, wenn man sieht, wie Deutschland gespielt hat, und ich muss sagen, ich werde auch so ein Typ, wenn ich jetzt auf den Trainer keinen Bock habe oder wenn das generell irgendwie, also, ja, ich weiß nicht, ich könnte auch keine 150% Leistung bringen.
Deswegen bist du auch kein Profi.
Nee, wirklich. Also das ist ja, glaube ich, auch nochmal ganz was anderes, wenn du in so einer Mannschaft, ob du jetzt für dich selber spielst, ob du jetzt zum Beispiel ein Tennisspieler bist oder ob du in so einer Mannschaft bist, das ist schon eine sehr komplizierte Gemengelage. Also man sieht, das sieht ja dann auch ein Blinder, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja, das stimmt.
Also
ich will jetzt noch zum Abschluss wissen, was neoliberale Hunde sind.
Paw Patrol, hast du das schon mal gehört?
Ja, das hat meine Cousine, die ist so zwischen den Generationen, ich liebe sie ganz, ganz doll, hat sie, da war sie noch ein bisschen jünger, hat sie das immer geschaut, die ist jetzt 10.
Das ist ja super erfolgreich. Also und, ich kenne es, ja, aber ich habe es natürlich noch nie geguckt.
Ich schon.
Aber es ist einem schon öfter untergekommen und ich weiß, dass Leute, die Kinder haben, dass das da sehr, sehr beliebt ist und da gibt es jetzt oder schon länger Vorwürfe, dass das neoliberal sein soll.
Okay, wieso?
Neoliberales Gedankengut. Ja, weil zum Beispiel, da fängt schon mal an, ich kenne es jetzt nicht, deswegen kann ich das nur so ein bisschen wiedergeben, zum Beispiel, dass dann der Bürgermeister korrupt ist zum Beispiel oder dass die Politiker oder generell der Staat oder wie auch immer als inkompetent dargestellt wird. Und das ist ja quasi schon mal sowas Neoliberales, so ich vertraue dem Staat nicht. Dann, dass das Böse auch von außen kommt und dass dann ja auch, ich glaube, wenig Frauen gezeigt werden. Also das, ich weiß gar nicht, ob das Wort neoliberal schon auch das Richtige ist, aber ja, dass dann halt auch irgendwie Selbstjustiz und das Recht des Stärkeren und wie auch immer, also alles, was halt so klassisch, ja, also musst du dir mal anschauen, gibt sogar, ich glaube, es gibt auch einen Film, da gibt es sogar auch Filmanalysen dazu und so weiter und so fort. Also das ist schon faszinierend. Also ja, man muss sich mit sowas mal auseinandersetzen, aber man würde ja, also wir würden auf sowas gar nicht kommen.
Es gibt nur einen neoliberalen Hund und der liegt dort.
Das stimmt.
Am Schlafen. Das
ist Hubert und wir zwei. Ja, es ist schon teilweise, ja, spannend. Also.
Ich meine, dieses ganze Thema Kunst und TV und Politik, das ist, wird ja immer heißer. Ne? Wir hatten ja vor ein paar Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, über die Warnhinweise beim WDR, jetzt über sowas. Ich meine, Disney ist ja super im Epizentrum, dem wird vorgeworfen, alles nur noch woke zu machen. Was war das mit Ariel? Die war dunkelhäutig, ne? Das erste dunkelhäutige Ariel, oder?
Ja, genau.
Da war es ja riesen Thema. Wenn ich mir Bridgerton ansehe bei Netflix, unfassbar, wie da drauf geachtet wird. Boah, weißt du, ich finde das so ermüdend. Warum kann man nicht Kunst einfach mal Kunst sein lassen? Und die Historie, wie sie war, gerade so bei so historischen Filmen, finde ich das immer ein bisschen schwierig. So, wenn es historische Fakten gibt, sagen wir mal, früher waren in der Historie in Amerika weiße Männer an der Macht, kann man so, denke ich, sagen. Und wenn man jetzt einen historischen Film macht über die Zeit, ja, und man hat da einen weißen Mann als Bürgermeister oder sonst was, und wenn man sich da Kritik anhören muss, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ich fand das vor kurzem lustig, da gab es eine Pressekonferenz, der Schauspieler, ich glaube, Mads.
Ja, da ging es um den dänischen Film da.
Ja, ne? Genau, ja. Ich glaube, der spielt im 18. Jahrhundert, und dann wurde er gefragt von einem Journalisten, so, ja, ob die Crew denn nicht divers wäre. Und da musst du ja auch nur lachen, was ist das für eine dumme Frage? Das ist ein dänischer Filmspiel im 18. Jahrhundert. Ja, ich kann das auch alles ehrlich gesagt nicht mehr hören. Jetzt kommt noch was Wichtiges, das ist vielleicht gerade für dich auch was, ja, vielleicht was dir sauer aufstößt. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema AfD, warum ich diese Partei niemals wählen würde. Kam am Freitag, İlkay Gündoğan wurde ja zum Kapitän ernannt. Kurz bevor Hansi rausgeflogen ist, hat er das noch gemacht. Und dann kam von Johannes Norman, das ist für mich so mit einer der widerlichsten, ja, Kreaturen, die rumlaufen, denn der verbreitet wirklich nur solche Scheiße. Kam dann hier der Tweet, der Türke İlkay Gündoğan wurde jetzt also zum Kapitän der sogenannten Mannschaft ernannt, mit einem Kotz-Smiley. Wohlgemerkt, İlkay Gündoğan ist in Deutschland geboren. Man kann ja von ihm halten, was man will, aber dann kam ja noch, damit werden sich jetzt sicherlich endlich wieder mehr Deutsche mit der seelenlosen Mannschaft identifizieren. Also ich muss sagen, solche Tweets, ich finde das einfach nur widerlich. Also das ist einfach sowas von lächerlich. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, oh ja, Gündoğan ist ja ein Freund von Erdoğan und so weiter. Ja, das ist ja eine ganz andere Baustelle. Aber ich finde sowas einfach nur wirklich unterste Schublade primitiv. Also İlkay Gündoğan ist einer der besten Fußballer der Welt, ist in Deutschland geboren und dann kommt, oh, das wird der Türke Gündoğan zum Kapitän gemacht. Ja. Also wirklich, ja. Mir fällt da nicht mehr viel ein. Also ich kann mich dafür, ich habe es auch öffentlich geteilt, dass ich mich dafür nur schämen kann.
Singt er die Nationalhymne mit?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, also ich kann jetzt auch nicht.
Daran erkennt man, ob er ein Deutscher ist.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich zum Beispiel, ich würde mich jetzt auch nicht als Patrioten beschreiben. Also ich weiß auch nicht, ob ich bin nicht in der Situation, aber ich weiß auch nicht, ob ich die Hymne singen würde. Ich weiß, ich habe auch noch nie groß drüber nachgedacht, aber.
Kannst du die? Bist du ja, textsicher?
Mitsingen könnte ich schon. Also mitsingen ist dann ja nicht so schwer.
Okay.
Ehrlichkeit und Recht und Freiheit, ja. Aber wie gesagt, das sind so
weiter?
Sachen. Weiter? für das deutsche Vaterland? Nein. Ja, ich glaube, das stimmt, oder? Aber, ja, also wie gesagt, ja, stört dich sowas nicht? Also, das klingt jetzt blöd, das ist jetzt vielleicht auch unangenehm, aber ich meine, du könntest jetzt auch genau an der Stelle von Gündoğan sein. Gut, man ist da vielleicht schon einiges gewohnt, aber das ist doch.
Weißt du,
vor allem, was komisch, das?
Die Leute, also ich muss wirklich sagen, ich habe in meinem Leben, gut, deutsche Mutter, türkischer Vater, und ich habe mich nie über irgendeine Nationalität definiert und ich habe in meinem Leben sehr wenig Rassismus kennengelernt. Aber ich war auch immer in vernünftigen Städten, vernünftigen Schulen. So, ich hatte wenig, ich bin nicht in einem Brennpunkt groß geworden oder so. Und ich bin da auch super glücklich drüber. Wenn es etwas gab, wo ich darauf reduziert wurde, du bist das Türkenmännchen, Kümmeltürke oder sonst was, ne? Das sind so Sachen, die man sich mal anhören muss. Dann waren das immer nur von Menschen mit einem echt beschränkten Horizont. Und klar, wenn du jung bist, Teenager, Kind bist, dann macht dich das traurig in dem Augenblick. Aber jetzt, wo ich erwachsen bin, ich bin jetzt 29, bin ein erwachsener Mann, schaue ich mir jetzt die Leute an und denke mir so, was seid ihr für Loser?
Ja, man kann damit nur Mitleid haben,
noch nie von einem erfolgreichen Menschen, lass mal Erfolgskarriere weg von einem wirklich einem gestandenen Menschen, ja, der was auf dem Kasten hat, habe ich zum Glück noch nie Rassismus erfahren und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Und solche Tweets, ganz ehrlich, das macht mit mir gar nichts. Nichts.
Aber trotzdem,
ja. Ich mache das wütender, vermutlich.
Ja, weil man schämt sich dafür. Ja. Also wirklich, das sage ich offen. Ich schäme mich wirklich dafür und es bedient halt wirklich eine ganz primitive Zielgruppe.
Ja.
Und das Schlimme ist, dass Leute sowas
auch. Das ist auch rechtsradikal, noch, Punkt.
Ja, das ist halt rassistische Scheiße auf gut Deutsch, ja. Und was mich aber auch stört generell, das hat mich auch nach dem Basketballfinale gestört, ich kann es verstehen, aber dann kommen so Tweets, Dennis Schröder, überragend, im Halbfinale, wir haben es hier geguckt, da war nicht ganz so stark, aber trotzdem das Team super und im Finale hat er gerade die letzte Aktion da, als er da zum Korb zieht, also wirklich überragend und dann gewinnen die da und dann kommen so Tweets wie, ja, liebe Rechtsradikale, was macht das jetzt mit euch, dass ein Schwarzer da, wo ich mir denke, also
es ihr seid, beides
das ist genau nicht, es ist nicht genauso schlimm, aber es ist auch sehr, sehr dämlich. Lass doch den guten das ist Dennis Schröder. Mhm. Also lass ihn doch einfach Dennis Schröder sein. Und ja, Basketballer
es,
sein.
Es ist doch
lächerlich. Also
in beiden Fällen, sei es jetzt von dem AfD-Typen oder auch von dann von dem Linken, der das postet, ist es halt, die Hautfarbe oder die Herkunft wird zum Thema gemacht.
Ja, und so. Das glaube ich auch, das ist für uns ist das teilweise befremdlich, weil das. Da denkt man ja gar nicht drüber nach. Also, und ich glaube, das zeigt ja auch, dass man selber irgendwie oder dass viele auf einem nicht guten Weg sind, dass wir da schon sehr weit sind bei vielen, dass man einfach, ja, dass es halt normal ist, es interessiert keinen. Also, ja, und
ich glaub,
man kann sich da teilweise nur wundern.
Ich glaube, dass sehr viele, da möchte ich nochmal wirklich eine Lanze brechen, weil das Thema natürlich, es ist super, super heikel, aber ich kann da ja aus eigener Erfahrung sprechen, dass wenn du die Mühe gibst, fleißig bist, nett bist, dass man bei 99,9% der Menschen, die ich kennengelernt habe, immer eine faire Chance hat. Egal, ob ich Sinan heiße oder sonst was. Gut, vielleicht hat mein Nachname Krieger mir da...
Sehr schöner Nachname.
Geholfen in der Hinsicht, aber das möchte ich auch nochmal sagen. Wenn man selber Gas gibt und nett ist und zuvorkommend ist, hat man eine Chance. Und es gab viele, ich habe ja früher in der Disco gearbeitet, ne, ich als Barkeeper und ich habe auch Familie und Freunde, ne, und wenn die nicht reingekommen sind, dann wurde ich häufig dann angerufen und dann bin ich rausgegangen. Na, dann kam sofort die Rassismusvorwurf. Ja, ich komme nicht rein, weil ich Schwarzkopf bin und sonst was. Dann sah ich da meine so und sage, nee, du kommst jetzt hier gerade nicht rein, weil du, wie ich auch, dunkle Haare hast, sondern weil du dich gerade voll asozial verhältst und weil du krass besoffen bist. So, ne? Also das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Aber wie gesagt, solche Tweets, vollkommen egal. Nicht egal, gut. Aber für mich.
Dann haben wir das Thema jetzt abgeschlossen. Leute, ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Gerne Daumen hoch. Hast du noch was Wichtiges? Sonst
Wunschlos glücklich.
Wunschlos glücklich, so soll es sein. Danke euch fürs Zuschauen. Unbedingt natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.